Vierte Halbzeit.
Leute, es geht los. Wir sind die vierte Halbzeit, euer Amateurfußball-Podcasten der Ronarichten. Und wir stehen in den Startlöchern. Wir stehen in den Startlöchern für die Medical for You Kreisliga A Dortmund. Den meisten von euch wird sie als Dortmund-Liga ein wenig bekannter sein. Und darauf blicken wir natürlich. Am Freitag geht's los mit dem ersten Topspiel, das zugleich das Eröffnungsspiel ist, das Premierenspiel, das erste Spiel der Saison, der Liga-Geschichte. Ich könnte mir noch mehr Superlativen um mich werfen. Wir schauen auf das Spiel und wir schauen auf die Saison. Und wir, das ist Timo Janisch und mein Kollege Jari Sprenger. Hi Jari.
Hi Timo.
Freitag geht's los. Du kommentierst das Eröffnungsspiel direkt in Brechten gegen den TuS Emil Lindhorst. Wir wissen seit Jahren von dieser Idee der Dortmund-Liga. Seit Jahren ist es auch öffentlich. Erst war es eine Idee, dann wurde es fix gemacht, dann wurden Details festgesucht, wie der wirkliche Startzeitpunkt und wie die Qualifikationsmodalitäten aussehen, weil eben im Grunde ja aus zwei Dortmunder Kreisligen A eine gemacht wurde. Jetzt geht's los in, je nachdem, wann ihr es hört, wenigen Tagen, Stunden, Minuten. Wie ist das Gefühl kurz vorher?
Boah, jetzt schon richtig, richtig voller Vorfreude. Also wir nehmen am Mittwoch haben wir heute auf. Also wir haben noch etwas mehr als 48 Stunden, bis es dann wirklich losgeht. Aber ich habe trotzdem sehr, sehr große Lust, nicht nur auf dieses eine Spiel, du hast die Superlative gerade schon aufgezählt. Es kommt ja auch noch hinzu, dass es ein riesiges Derby ist, dass es so schon lange nicht mehr gab.
Kommen wir gleich zu.
Genau. Nicht nur deshalb, sondern auch wegen allem, was irgendwie so in den letzten Wochen an Vorberichterstattung erfolgt ist, auch was man so an Feedback von den Vereinen, die jetzt in dieser Liga spielen werden, bekommen hat. Da spürt man halt auch, wie groß die Lust bei den Vereinen ist auf diese Liga. Und ich glaube, das überträgt sich gerade auf sehr, sehr viele Menschen. Und dazu zähle ich mich auf jeden Fall auch.
Auf jeden Fall. Und ich meine, wir müssen als Journalisten ja auch mal so ein bisschen aufpassen. Wir müssen kritisch bleiben, objektiv bleiben. Aber ich glaube, man kann jetzt in diesem Fall sagen, zumindest die dabei sind, die Vereine, die haben alle total Bock. Also da gibt es jetzt gerade, glaube ich, keinen mehr groß, der irgendwie diese Veränderung kritisch sieht. Klar, gehört dazu natürlich auch so ein bisschen die Beobachtung, dass es natürlich auch Vereine gibt, die nicht dabei sind, ja, die sich dann natürlich vielleicht darüber ärgern oder ärgern werden, dass sie nicht dabei sind, die jetzt gerade naturgemäß einfach ein bisschen weniger im Fokus stehen, weil sie eben nicht dabei sind, weil aber auch die Saison zum Beispiel in Kreisliga B erst dann später startet als in der Dortmund-Liga, die ja dann sehr früh mit den überkreislichen Ligen jetzt beginnt, weil sie eben mit 18 Mannschaften spielt. Du hast das Derby angesprochen, TV Brechten gegen TuS Emil Lindhorst, das ist ein Nordkracher, kann man glaube ich sagen, auch wenn es jetzt keine Rivalität in den letzten Jahren war. Brechten ist aus der Kreisliga B in den letzten Jahren aufgestiegen in die Bezirksliga, hat da die Klasse dann auch gehalten. Der TuS Ewing, wir kennen die Geschichte von vor 10, 15 Jahren aus der Westfalenliga abgestürzt, bis in die Kreisliga B, sich dann irgendwann gefangen, jetzt den großen Schritt gemacht in die Dortmund-Liga, auch gar nicht mit so viel Anlauf. Also sie haben sich in der Saison immer wieder verstärkt, aber war jetzt nicht unbedingt so, dass man letzten Sommer schon wusste, die wollen unbedingt hoch. Also so war mal mein Eindruck zumindest. Und jetzt eröffnet dieses Nordduell die Medical for You Kreisliga A. Was macht so ein Spiel für dich aus?
Ganz viel von dem, was du gerade schon gesagt hast. Ich glaube, es ist wahrscheinlich das perfekte Spiel zum Start. Wir haben ein Derby im Dortmunder Norden, der irgendwie auch schon mal deutlich bessere Zeiten erlebt hat im Amateurfußball, als es aktuell ist. Ich glaube, da sehnt man sich auch nach solchen Highlight-Spielen. Wir haben TV Brechten, der abgestiegen ist, relativ weich gefallen ist, dadurch, dass es jetzt diese Liga in der Form gibt, aber trotzdem halt super heiß darauf sein wird, endlich mal wieder Erfolgserlebnisse zu feiern. Die letzten zwei Jahre gab es davon so mittelmäßig viele. Auf der anderen Seite der TuS Ewing Lindhorst, der, glaube ich, wahnsinnig froh darüber sein wird, wieder auf dieser größeren Amateurfußballbühne stattzufinden und stattfinden zu dürfen. Dann können wir, glaube ich, mehrere hundert Zuschauer auf jeden Fall erwarten in Brechten. Also TVB ist sowieso ein Verein, der tendenziell mehr Leute anzieht als andere Vereine in Dortmund. Ich kann mir vorstellen, dass da ganz, ganz viele Leute aus den anderen Vereinen dieser Liga auch dabei sein werden, um zu gucken, hey, was bringt dieses Topspiel am Freitagabend, was wir jetzt ja jede Woche haben, an Zuschauermassen, an die Plätze? Wie performen die beiden Mannschaften? Weil es ja auch irgendwie bisher noch sehr schwierig zu greifen ist, wie gut die Mannschaften oder wie schlecht die Mannschaften in dieser Liga dann am Ende wirklich sind. Ich glaube, da gipfelt gerade ganz, ganz viel in diesem einen Spiel am Freitagabend.
Hast du mal an irgendeiner Stelle nicht so gesagt, dass es dein Wunscheröffnungsspiel ist?
An dieser Stelle auf jeden Fall. Da haben wir drüber gesprochen, ob und welches Spiel es geben würde, auf das wir uns besonders freuen. Und bei mir war es dann genau diese Paarung. Ich weiß gar nicht mehr, was deine Antwort war.
Ich weiß es exakt auch nicht mehr. Ja, aber ich vermute, dass es in eine ähnliche Richtung ging, weil das ist das, worauf ich mich besonders freue, dass diese Liga relativ ausgewogen ist, was so die Verteilung Dortmund angeht. Klar, das geht ja auch nur, wenn du eine Kreisliga hast, ja, die übergreifend ist, weil sonst hast du immer eine regionale Unterteilung. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass der Dortmunder Fußball seit Jahren Nord-Süd-Gefälle hat. Mhm. Also, dass wir im Norden die Schwergewichte eher fehlen. Gerade wenn wir die Nordstadt jetzt mal ausklammern, wo ich dann Roche und Türkspor zuzähle, also irgendwie eine Innenstadt, aber nördliche Innenstadt. Und dann im Süden mit, je nachdem, wo man da auch Grenzen zieht, ne, Aplerbeck, Hombro, Brüninghausen, Schüren, Kirchhörde, halt wirklich die Schwergewichte hat. Und ich glaube, das kann jetzt das erste Mal seit längerer Zeit mal wieder so eine Liga sein, wo der Norden wirklich eine große Rolle spielt, weil du hast Brecht, du hast Ewing, du hast noch den VfL Kemminghausen, der dazugehört. Auch wenn er ein Stückchen weiter östlich ist, jetzt als Brechten und Ewing. Du hast auch, wenn es Lünen ist und den BV Brambor, der, wenn man so will, irgendwie der Norden verlängert ist nochmal. Also da sagen ja auch sowohl Brechten als auch Brambor, dass das ein durchaus größeres Derby auch ist. Also du hast da jetzt schon so ein Gewicht drin. Ne? Du wirst auch viele Westduelle haben, Germania, Ispelklei, Kirchlinde, gut, dann die zweite Mannschaft von Westrich. Scheinbar noch jemand vergessen jetzt in der Blau-Weiß-Huckarde natürlich. Du hast noch ein Stückchen weiter südlich dann in Dorsfeld beispielsweise dabei oder Barob, die ja nicht fest sind, aber ne, es geht so ein bisschen weiter darunter in die Richtung. Du hast zwei Körnermannschaften im Osten, die für ein Derby sorgen werden und weitere Mannschaften, die ich vergessen habe oder die jetzt vielleicht keinen natürlichen Gegenspieler haben. So, das ist ein bisschen beim VfL Hörde so das Thema, dass der Hörder Szene natürlich jetzt aufgestiegen ist und da so das Derby fehlt, was dann vielleicht dafür so ein bisschen Gewichtung, sage ich mal, sorgt. Und ich glaube, es kann einfach auch eine Chance sein für den Dortmunder Norden, wieder mit so ein bisschen Anlauf zurückzufinden auf die Dortmunder Fußballlandkarte. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Und los geht's dann am Freitag bei uns bei den Ruhrnachrichten live auf www.rn.de/sporttv. Und übrigens, nochmal wichtig zu wissen, alles zu Medical for You Kreisliga findet ihr bei uns jetzt unter www.rn.de und dann der Einfachheit halber /Dortmundliga. Da gibt es alle Inhalte sozusagen zu Medical for You Kreisliga A dann gesammelt. Und da wird es viel darum gehen, wie sich diese Liga sortiert. Also geht es jetzt schon, während wir darüber sprechen, aber wird es auch in den nächsten Tagen wieder noch einiges dazukommen, weil diese Liga ja, ich glaube, da sind wir uns einig, das wäre jetzt immer eine erste Frage an dich, Jari, relativ ausgeglichen ist. Also wir haben zwar Mannschaften, die wir jetzt nicht vorwegnehmen, die werden vielleicht ein bisschen häufiger genannt als Favorit. Wir haben aber einfach einen unglaublich großen Pulk an Mannschaften, denen irgendwie zugetraut wird, im Aufstiegsrennen entscheidend mitzumischen. Ja. Aufstiegsrennen heißt natürlich auch die ersten drei Plätze, die ersten beiden gehen fix hoch, der dritte darf in der Aufstiegsrunde spielen. Und irgendwie fast, ich würde behaupten, es gibt eigentlich keine Mannschaft, wo sich die meisten einig sind, die spielen weder um den Aufstieg noch um den Abstieg.
Ja.
Aber Tendenz, große Gruppe an Mannschaften, die von oben zumindest träumen darf. Siehst du das auch so?
Volles Rohr. Also ich glaube, gerade dadurch, dass wir die zweieinhalb Aufstiegsplätze haben, ist ja gar nicht so entscheidend, Meister zu werden. Ich glaube, wenn wir wirklich nur danach fragen würden, wer wird Erster, dann würde der Kreis schon zumindest ein bisschen kleiner werden, weil ich glaube, es gibt dann schon Mannschaften, denen man eher die Platzierung, weiß nicht, 3 bis 7 zutraut, statt 1 oder 2. Aber dadurch, dass wir diese Konstellation haben, weiß ich nicht, wird es mehr als die Hälfte der Liga geben, die sich öffentlich oder insgeheim was ausrechnen in Sachen Aufstiegsrennen. Und mich würde es auch sehr wundern, wenn es anders käme. Also ich glaube weder, dass es eine Mannschaft gibt, die sich sehr schnell absetzen wird, noch glaube ich, dass es irgendwie so einen harten Cut zwischen Platz 5 und 6 geben wird und sich diese Fünfergruppe dann am Ende um die drei Plätze streitet. Ich glaube wirklich, dass wir sehr, sehr lange Zeit über eine sehr hohe einstellige, vielleicht sogar eine niedrig zweistellige Anzahl von Vereinen reden, die zumindest für Platz 3 in Frage kommen werden.
Und gleichzeitig, also selbst wenn es zum Beispiel ein Team gibt, was sich absetzt, was wie relativ früh klar ist, dass sie Erster werden dürften oder wenn sie nochmal abstürzen, wenn sie Zweiter, dann werden die Abstände dahinter, glaube ich, nochmal umso enger. Ja. Also, ja. Weil logischerweise sich dann nochmal mehr verteilt. Deswegen gehe ich auch mit. Lass uns einmal unten anfangen. Wir wollen uns nicht jedes Team durchkauen, werden aber wahrscheinlich alle Mannschaften mal irgendwie streifen. Der VfL Kemminghausen, abgestiegen aus der Bezirksliga, ehrenvoll die Saison zu Ende gespielt, obwohl man frühzeitig, glaube ich, ja, relativ chancenlos war im Rennen um den Klassenerhalt, das darf man schon so sagen. Und dann haben sie, auch klar, sich ein großer Umbruch vollzieht. Der Vorstand hat schon gewechselt im Laufe der vergangenen Saison, man wollte viele Dinge anders machen, hat sich auch mal Zeit erbeten und gesagt, hey, das ist aber nichts, was jetzt sofort laufen wird, sondern braucht eben Zeit und Ruhe vielleicht auch. Anfang Juli hat man noch von einem, Zitat, großen Umbruch gesprochen und ich glaube, Trainer Michael Heidmann war es, der sagte, wir wollen in 4 Wochen so weit sein, dass wir gegen andere Dortmund-Ligisten konkurrenzfähig sind. Als er das gesagt hat, hatten sie gerade gegen B-Ligist Westfalia Dortmund 2 mit 3-6 verloren. Seitdem kam noch eine 3-6 Niederlage gegen B-Ligisten hinzu, nämlich gegen Hertha SC, ein 1-8 gegen Westfalia Wickede, die auch ja leider in die B-Liga abgestiegen sind, weil sie den Cut sozusagen nicht geschafft haben für die Dortmund-Liga. Und gegen Balıkesirspor, die auch in der Kreisliga B spielen, auch 0-5 verloren. Wie groß sind die Sorgen, die man sich um Kemminghausen machen muss?
Schon sehr groß, glaube ich. Also nicht nur die Ergebnisse jetzt aus der Vorbereitung sprechen eine sehr eindeutige Sprache, wenn man reihenweise gegen eine B-Liga-Mannschaft verliert. Da waren jetzt auch bessere Mannschaften aus der B-Liga dabei, aber trotzdem machen die Resultate jetzt erstmal wenig den Eindruck, dass das, was der Trainer angekündigt hatte, was zu diesem Zeitpunkt der Fall sein soll, nämlich konkurrenzfähig zu sein mit den anderen A-Ligisten, macht jetzt nicht den Eindruck, als wäre das geschafft worden in diesem Zeitraum. Ich weiß nicht, wie viele Spieler aus der alten Saison überhaupt da geblieben sind, aber den großen Umbruch, den gab es auf jeden Fall. Eher sogar von einem Komplettumbruch sprechen. Und wenn man das dann noch in Vergleich setzt mit den anderen A-Ligisten, die können wir jetzt auch größtenteils nur von Namen auf dem Papier und von Resultaten in der Vorbereitung, die man selten überbewerten sollte, sprechen, aber trotzdem fällt Kemminghausen da halt schon als das eine Team, finde ich, sehr, sehr deutlich ab. Deswegen, wenn wir über die Ausgeglichenheit sprechen, die es um Platz 1 geben wird, dann glaube ich, so jetzt gerade die Tendenz schon sehr in die Richtung, dass Kemminghausen der Favorit, der Traurige, in Anführungsstrichen, auf den letzten Platz ist.
Ja, ich glaube, dafür fehlt dann auch einfach so der zweite und dritte Club, der irgendwie sich bislang ähnlich präsentiert hat. Also diese Konkurrenzfähigkeit scheint noch nicht hergestellt zu sein, zumindest von den Ergebnissen her sehr oberflächlich betrachtet. Sehen wir jetzt nicht so die Schritte nach vorne. Können natürlich auch dann noch sicher zusätzlicher Nachteil erweisen, dass ich finde, relativ wenig Fluktuation diesen Sommer geherrscht hat. Also kaum Team, was irgendwie komplett neu aufgestellt hat. Sprich, da werden die Räder vielleicht im Schnitt ein bisschen mehr ineinander greifen in der Liga insgesamt als sonst, wo dann auch in der A-Liga es immer wieder ein, zwei Mannschaften gibt, wo wirklich viele Spieler wechseln. Wenn du dann vielleicht dran bist, ein bisschen, wie über die Mannschaft sich erst finden muss, kann das direkt zu einem Problem werden. Was ich mich noch um Kemminghausen natürlich Hoffnung zu geben, aber auch allen anderen Teams, die im Laufe der Saison vielleicht mal reinrutschen, dadurch, dass wir so eine dichte und ausgeglichene Liga erwarten, muss ich natürlich als Team aus dem Mittelfeld, sei es jetzt das obere oder das untere, in jedem Spiel tendenziell mehr anstrengen, weil du einfach wenig Spiele hast, die du einfach mal so gewinnst. Ja. Das könnte natürlich aber auch eine Chance sein für Teams, die unten spielen oder vielleicht erstmal ein bisschen im Hintertreffen sind, dann genau dann da zu sein, wenn der, ich sag mal, Tabellenzehnte denkt, heute können wir mal Kölner sparen, weil wir die letzten Spiele uns jeden Punkt sehr erringen mussten. Mhm. Und dann könnte man natürlich vielleicht auch mit einigen Achtungserfolgen dann auch das eine oder andere Spiel, wo man vielleicht relativ chancenlos ist, ausgleichen. Glaubst du, dass das so eine Chance sein kann, dass es vielleicht im Abschiedskampf auch sehr viel auf Timing ankommen könnte?
Das auf jeden Fall. Du hast ja dann schon, wie du gerade sagtest, kein Spiel, wo du dich nicht strecken musst, um das zu gewinnen oder einen Punkt zu holen. Plus, wenn wir über diese große Ausgeglichenheit sprechen, müsste es ja eigentlich auch logisch sein, dass die Abstände generell nicht so groß werden, also sowohl nach unten als auch nach oben hin, weil es jeder Trainer benutzt diesen Satz sehr, sehr gerne, jeder jeden schlagen kann. Und das könnte natürlich auch so ein kleinerer Vorteil für die Mannschaften sein, die erstmal ein bisschen weiter unten stehen, dass man da die anderen nicht aus den Augen verliert, weil die Abstände relativ überschaubar bleiben.
Wen erwartest du noch unten mit dem Schlamassel?
Schwierig zu sagen. Wir haben halt schon sehr, sehr viele Vereine genannt. So tendenziell nimmt man ja gerne die zweiten Mannschaften mit nach unten rein. Mit Westrich 2, mit Eichlinghofen 2 und dem Kirchhörder SC 2 gleich drei Reserveteams. Ich habe keine der Mannschaften spielen gesehen in der letzten Saison, deswegen fällt das Urteil sowieso schon mal ein bisschen schwieriger, so rein mit dem Blick von außen. War jetzt bei Westrich relativ viel Unruhe drin, mit Trainerwechsel nochmal irgendwie.
Genau, Marc Bücker nach kurz nur knapp. Kurzer Amtszeit hat man sich schon wieder getrennt,
ja.
Noch Ende Juli. Da haben jetzt Marcel Gras und Marcel Müller wieder übernommen, die Mannschaft aber nach dem Rücktritt von Tom Wisniewski als Interimslösung dann auch in die Dortmund-Liga geführt hat. Wir erinnern uns an dieses völlig wahnsinnige 6:6 am letzten Spieltag gegen Westfalia Dortmund, das kaum jemand für möglich gehalten hat, dass es dann aber am Ende braucht, um es noch direkt zu schaffen.
Ja.
Die sind jetzt auf jeden Fall wieder in Amt und Würden.
Aber dadurch, dass wir eben dieses Duo haben, das jetzt übernimmt, das jetzt nicht von irgendwo herkommt, sondern die Mannschaft und den Verein eben kennt, spielt es vielleicht am Ende gar nicht so eine Riesenrolle, weil es auch nur drei Wochen gewesen sind, glaube ich, wo die beiden nicht verantwortlich gewesen sind. Total schwierig. Ich glaube, Westrich wird in der Landesliga die erste Mannschaft selten die Möglichkeit haben, Spieler nach unten abzugeben. Das könnte ich mir vorstellen, ist im großen Kader von Kirchhörde vielleicht eher möglich, weil ich auch nicht glaube, dass Kirchhörde in der Landesliga irgendwie um den Abstieg spielen wird. Das ist eher die Frage, ob das dann gewollt wird, aber ich glaube schon, so hinten raus, wenn es eng wird, wird man den Schritt gehen, wenn man mit der ersten Mannschaft gesichert ist und Kirchhörde 2 irgendwie noch ein bisschen Unterstützung braucht, um die Klasse zu halten. Das trifft auch auf Eichlinghofen zu, also wäre das vielleicht der Punkt, der noch, wenn wir nur über die Reserven sprechen, ein bisschen gegen Westrich 2 sprechen würde.
Ja, ich glaube auch von den Reserven schätze ich Westrich vielleicht nicht doll, aber jetzt auch so die Jahren, die vielleicht ein bisschen abfällt gegenüber den anderen. Einfach aus dem Grund, dass sowohl Eichlinghofen als auch Kirchhörde relativ große Kader haben in der Landesliga und bei Eichlinghofen weiß ich es auch, dass man den einen oder anderen Perspektivspieler auch geholt hat, mit Blick darauf, hey, wenn du halt erstmal nicht zu Einsätzen in der Landesliga kommst, dann spielst du aber in der Dortmund-Liga und das ist ja dann auch jetzt durch die Reform des Ligensystems so ein netter Nebeneffekt, dass das für junge Spieler natürlich auch deutlich attraktiver nochmal ist, als wenn du dann halt in der A-Liga spielst und diese Spiele hast, die man jetzt unbedingt vermeiden möchte, wo du weißt, okay, wir gewinnen nur 12-0, weil der Gegner hat irgendwie in den letzten 20 Spielen 4 Punkte geholt und versucht einfach irgendwie jede Woche 11 Leute ehrenhalber aufs Feld zu bringen. Da glaube ich, sind Kirchhörde und Eichlinghofen ein bisschen breiter aufgestellt, weil sie natürlich auch den Luxus haben, sie werden sich aller voraus, die nach anderen Tabellen gefilden in der Landesliga wiederfinden als Westrich. Also Eichlinghofen ist, glaube ich, eine ordentliche bis gute Landesliga-Mannschaft, vielleicht eine sehr gute. Kirchhörde, glaube ich, ähnlicher Range.
Ja.
Und Westrich wird halt um den Klassenerhalt spielen. Das ist, glaube ich, realistisch, dass sie das schaffen, aber da gibt es, glaube ich, also wenn sie den irgendwie schaffen, sind sie alle happy, sage ich mal. Auch das heißt nicht, dass es knapp werden muss, aber es ist, glaube ich, ein bisschen weniger eingeplant. Ich glaube, dass die zweite Mannschaft noch so ein bisschen mehr auch einfach so der ein oder andere langjährige Westricher, der dann dabei ist. Ich glaube, dass es für das ein oder andere Schwergewicht oder der anderen Verein, der vor nicht allzu langer Zeit ein Schwergewicht war, eine der beiden A-Liga-Staffeln auch schwer werden könnte. Ich denke so ein bisschen an den VfL Hörde, wo die Formkurve auch immer weiter nach unten gezeigt hat, wo die Qualifikation ja auch erstmal alles andere als sicher war. Ne?
Das also, war am Ende das eins der letzten Spiele in dieser
genau.
Saison gegen Preußen-Lünen, die quasi keine Gegenwehr leisten mussten.
Genau, und klar, man verstärkt sich und so, aber das ist halt so die zwei Transfers gibt, wo ich sage, okay, jetzt wird alles anders beim VfL Hörde, die sich erstmal nicht. Und man muss ja auch mal so ein bisschen umdenken. Ne? Eine Mannschaft, die letztes Jahr 6., 7., 8. wurde, ist jetzt auf einmal ein Abstiegskandidat. So, oder gehört quasi tabellarisch zu den Schwächsten in der Liga. Was ja total verrückt ist. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um den VfR Kirchlinde, wo auch die Tendenz eher nach unten ging in letzter Zeit. da war Trainer Markus Oddenberg dann auch, musste sich eine Auszeit nehmen am Ende der letzten Saison, der ist jetzt wieder da. Aber dafür hat man Imre Karaca verloren an eine SOS-Bekleider, reden mit Leichtu rüber, der, glaube ich, schon relativ klar der stärkste Offensivspieler war. Also den kriegst du eigentlich auch, glaube ich, kaum ersetzt. Und, das ist jetzt vielleicht ein Hot-Take, aber ich will nicht sagen, dass sie ein Abschiedskandidat sind, das meine ich so nicht, aber wo ich deutlich skeptischer bin von den Erwartungen her als viel anderes Blau-Weiß Huckade, weil sie relativ große personelle Probleme haben in der Vorbereitung. Mhm. Das hat Trainer Kim auch mal gesagt, dass ihn das echt stört und eigentlich da einige jetzt auch schon zurückgekehrt sein müssten. Also sie hatten diese Probleme auch schon noch in den Entscheidungsspielen, sie wurden ja noch Vizemeister, aber gegen den HSC, da war ja die Innenverteidigerbesetzung dann auch irgendwie, glaube ich, relativ abenteuerlich, weil man viele Ausfälle hat. Und der beste Torjäger der Kreisliga A1 ist halt weg mit Jan-Luca Knob. Man hofft halt, dass Brian Walter beispielsweise so ein bisschen in diese Rolle vielleicht rein rückt. Man hat auch den einen oder anderen zurückgeholt. Aber da muss sie halt auch eine ganz neue Struktur finden, ne, finde ich. Also es gibt nicht mehr diesen einen, sondern man versucht es auf mehrere Schultern zu verteilen. Das muss erstmal nicht schlechter sein. Aber wenn es da halt nicht schnell funktioniert, dann könnte es halt auch, und das ist halt realistisch, glaube ich, mit den Ausfällen, dann ist es halt, glaube ich, möglich, dass du erstmal in den Strudel reinrutscht und dann irgendwann sagst nach ein paar Spielen, okay, wir müssen uns erstmal da rauskämpfen und sind jetzt vielleicht schon hinten dran, um irgendwie Richtung Relegationsplatz oder so zu schauen.
Ja, also ich glaube, die Vorbereitung von Blau-Weiß Huckade geht eher in diese Richtung, als dass wir von der Saison ausgehen können, wie Blau-Weiß die letztes Jahr gespielt hat. Ja. Wäre es ja ohne Westfalia Dortmund die Meisterschaft für Blau-Weiß Huckade geworden, aber Voraussicht nach davon, so auch mein Eindruck, sind wir jetzt erstmal ein bisschen entfernt. Also ja, könnte so eine Überraschungsmannschaft im negativen Sinne werden. Kommt auch so ein bisschen auf das Auftaktprogramm an, das ich jetzt nicht im Kopf habe, aber wenn man da vielleicht so erstmal drei, vier wirkliche Hochkaräte hat und da mit, weiß ich nicht, ein, zwei Punkten rausgeht, dann ist man genau an der Stelle, die du gerade genannt hast, in diesem Strudel, aus dem man sich erstmal rauskämpfen muss, bevor man über andere Dinge nachdenken
kann. Ja, oder ein anderes Szenario, du spielst die ersten drei, vier Mannschaften, drei, vier Spiele, vielleicht gegen Mannschaften, die so ein bisschen auf Augenhöhe sind, dann fehlen dir aufgrund der Verletzungsprobleme oder der Ausfälle halt ein paar Prozent, dann gehst du vielleicht mit ein, zwei Punkten raus gegen Mannschaften auf Augenhöhe und hast danach ein paar Kracher und stehst dann vielleicht, holst auch mal drei, vier Spiele keinen Punkt, wo du eigentlich sagst, okay, gar nicht so schlimm, aber hast dann echt eine ziemlich düstere Zwischenbilanz zumindest. Ja. Also diese Gefahr sehe ich, aber die haben gleichzeitig so viel Qualität, glaube ich, dass, wenn sie die zusammenkriegen, schnell auch wieder über ganz andere Dinge sprechen können. Über ganz andere Dinge sprechen wir jetzt auch in Richtung Tabelle. Wir wandern nach oben. Ich nehme ein bisschen was vorweg. Mhm. Du hast mit allen 18 Dortmund-Ligisten gesprochen, hast sie als Trainer, sportlicher Leiter, Kapitäne, glaube ich, nach ihren Meistertipps gefragt. Und ich habe es gar nicht nachgezählt, aber ich glaube, ziemlich offensichtlich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, gab es drei Vereine, die am häufigsten genannt wurden als Meister. Das ist einmal der TV Brechten als der stärkere der beiden Absteiger aus der Bezirksliga 8. Das ist relativ naturgemäß der SuS Özbekley als Top-Team der Vorsaison, die mit Imre Karaca noch einen der besten Stürmer der Liga geholt haben. Und es ist Rot-Weiß Germania, wo, glaube ich, vor allem das starke Kollektiv gelobt wird und Trainer Tobias Ahland auch immer wieder positiv hervorgehoben wird. Gehst du da mit? Sind das so die drei Teams, die ein bisschen über dem Rest stehen?
Über dem Rest glaube ich nicht, aber sie sind drei der, ich würde den Favoritenkreis, glaube ich, den ganz engen auf vielleicht vier, fünf Mannschaften vergrößern, aber da gehören die drei auf jeden Fall dazu. Für mich Brechten und Özbe vielleicht noch Ticken über Germania. Özbekley, hast du gerade schon gesagt, warum das so ist. Ich glaube, das ist eine Offensive, also allein Imre Karaca und Kimas Hamza plus Lukas Blauschek, der von Westrich 2 dazugekommen ist und habe ich mir von Trainer Kai Herrmann sagen lassen, auch wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Das könnte vielleicht oder ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Top 3, wenn nicht sogar die beste Offensive der Liga werden, die dann mal gut und gerne 70, 80 Tore schießen wird und damit wirst du wahrscheinlich unter den ersten dreien landen. Deswegen so die größte Wahrscheinlichkeit, dass Özbekley am Ende oder die Wahrscheinlichkeit, dass Özbekley am Ende aufsteigt, die würde ich auch sehr hoch einschätzen. Bei Brechten sehe ich den großen Vorteil von wenig Fluktuation. Also aus dem Stegreif fallen mir eigentlich keine Abgänge ein. Gibt ein, zwei Zugänge. Maurice Erni, der Trainer, wird ein bisschen entlastet, weil er jetzt einen spielenden Co-Trainer an seiner Seite hat mit Eduardo Ribeiro. Dominik Deppe ist weiterhin berechtender, geht, so hat er es angekündigt, in seiner letzten Saison. Der wird sich auch, glaube ich, lieber mit einem Erfolgserlebnis verabschieden wollen, als mit einem fünften Platz in der A-Liga. Deswegen würde ich die beiden Mannschaften, glaube ich, schon ein bisschen über dem Rest sehen, aber wirklich marginal.
Also ich würde so mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, dass Özbil auf jeden Fall aufsteigt.
Mhm.
Nur über welchen Platz, das ist halt offen. Also ich glaube nicht, dass sie, also ich würde ihnen jetzt nicht diesen Status verleihen des Teams, dass man schlagen muss oder über das irgendwie der Titel geht. Ich glaube, dazu ist der Abstand nicht groß genug. Aber so im Power-Ranking wären sie jetzt, glaube ich, auf 1. Gerade weil ich schon finde, dass der Fußball in der Kreisliga A, vielleicht erleben wir jetzt auch was ganz Neues in der Dortmund-Liga, aber schon so funktioniert, dass wenn du einen dieser Top-Torjäger hast, so in diesem Bereich 35 Tore plus, das garantiert dir einfach Erfolg.
Ja.
Also fast keiner hat so rein und wird am Ende Neunter. Das gibt es ganz, ganz selten. Wenn du zwei davon hast, dann, also wenn du zwei Stürmer hast, die 70 Tore schießen, bist du in der Regel nicht Fünfter. Das müssen wir mal gucken, wie oft dieses Ding Fall gegeben hat, dass jemand 235 Tore Stürmer hatte und wurde am Ende irgendwie nicht Erster oder Zweiter. Ja. Wahrscheinlich nie. Ne? Deswegen, das garantiert dir in einem gewissen Fall Punkte und dann ist, glaube ich, so die Fallhöhe bei denen einfach dadurch relativ gering, wenn alle fit bleiben und so weiter. Also selbst wenn sie eine schlechte Saison spielen, wird Özbil, glaube ich, immer noch Fünfter wahrscheinlich. So, das war gemessen an der Qualität eine schlechte Saison. Ja. Bisschen verwundert, man hat es auch gehört am Montag, als ich hier den Talk moderiert habe mit Marvin König, mit Kimas Hamza und mit Dominik Deppe, als wir über die Dortmund-Liga gesprochen haben, war ich als Germania genannt wurde. Kimas Hamza hatte sie, glaube ich, genannt und ich hat mich ein bisschen selber enttarnt, weil ich einmal so sehr verwundert Germania nachgefragt hatte. Aber ich glaube, genau das ist, ich habe mich natürlich im Nachgang da nochmal ein bisschen damit befasst, aber es ist auch ein bisschen so die Stärke, weil Germania ist nicht der Verein, ist und auch nie war, die halt so ein Schwergewicht holen, einen, der aus einer wie super Saison kommt, viele Tore geschossen hat und ein großer Name gerade ist, sondern sie verstärken sich halt auch, also es gibt auch einen großen Namen, den sie geholt haben, aber so ein bisschen heimlich still und leise, nicht unbedingt dann die Torjäger oder so, sie haben aber einfach mal Andreas Lüder geholt, der ganz viel westfalenliga Erfahrung hatte, der wenn er sich nicht am letzten Tag verletzt hätte, ob man Hallenstadtmeister mit Schüren geworden wäre. Oder ist es geworden, aber er hätte sogar am Finaltag gespielt. Sie haben Jalo Jim geholt von Westfalia Huckade. Sie haben Davut Kuss geholt, den ich bei Osmanispor immer ordentlich bis gut fand. Und sind dann ein super Kollektiv. Ne? Und das könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen dann so ein Schlagabtausch wird. Kann ich mit einem guten Kollektiv, wo halt vielleicht nicht der 35-Tore-Mann ist oder der Sechser, der 100 Westfalenliga-Spiele hat, so wie ne, Dominik Deppe beispielsweise, dass sie es dann auch, wobei gut, das ist dann Andreas Lüder, aber dass derjenige, der halt nicht, wie soll ich sagen, der wird nicht so in den Fokus dann vielleicht gestellt, ne, die Mannschaft identifiziert sich nicht über denjenigen, sondern mehr über das Kollektiv. Ne? Das könnte natürlich auch so ein bisschen dann so eine Story sein der Saison, wer schlägt im direkten Duell wen. Deswegen glaube ich auch inzwischen, dass sie dann zu den Aufstiegskandidaten zählen und vielleicht dem einen oder anderen guten Kollektiv da ein paar Prozent voraus haben. Also kann ich schon mit der Einschätzung, die viele abgegeben haben, dann inzwischen schon folgen.
Ja, ich glaube, Kimas haben gesagt, ja, am Montag auch. Deshalb gemeiner gesagt, weil er nach einer Alternative zum SuS Özbil Kleye gesucht hat, weil er sich nicht selber nennen wollte, weil das haben die anderen beiden Talkgäste, glaube ich, beide gemacht. Sowohl Dominik Deppe als auch Marvin König, die hier links und rechts neben ihm saßen. Aber ja, also es spricht wenig gegen Rot-Weiß-Germania. Ich würde jetzt keine Schwachstelle ausmachen, weder irgendein Mannschaftsteil. Gut, sie haben jetzt nicht die gerade angesprochenen 35-Tore-Stürmer. Zumindest wüsste ich nicht, wer dafür direkt in Frage käme. Aber super eingespieltes Team, das auch wirklich in den letzten Jahren sehr konstant eine Top-5-Mannschaft gewesen ist in der Kreisliga A1, bei der ja häufig gesagt wird, dass das die etwas bessere Staffel gewesen ist, auch wenn sich jetzt in der letzten Saison der A2-Zweite mit dem Hörders-C gegen Blau-Weiß-Huckade durchgesetzt hat im entscheidenden Spiel. Tobi Ahlan schon mehrere Jahre jetzt da an der Seitenlinie. Der
wurde explizit als Pluspunkt genannt von einigen.
Genau, das spricht dann auch auf jeden Fall für ihn. Und man hat Germania nie das Gefühl, dass da so krasse Ausreißer nach unten mal gewesen sind, dass sie sich wirklich für 5 Wochen lang haben hängen lassen und da keinen Punkt geholt haben oder so. Ich glaube, da ist Konstanz auf und neben dem Platz irgendwie so die große Stärke und auch die Ausgeglichenheit des Kaders. Man ist nicht abhängig von einzelnen Leuten, und wenn die nicht da sind, dann ist die Mannschaft direkt 20% schlechter, sondern hat das Gefühl, dass da jeder auf einem sehr ähnlichen Niveau unterwegs ist.
Bei einer großen Liga, also bei einer 18er Liga, ist das vielleicht auch nochmal ein Punkt. Gleichzeitig muss man sagen, eine Top-5-Mannschaft in den letzten Jahren in der A1, jetzt werden beide Ligen zusammengelegt, die müssen schon eine sehr gute Saison spielen, damit sie am Ende dann ausgerechnet im Jahr der Zusammenlegung, wo die Konkurrenz größer wird, dann nochmal den Sprung machen. Aber zuzutrauen ist es ihnen. Genauso wie, und das ist mein Hot-Take, Mannschaft, die in der Aufstiegsfrage zwar genannt wird, aber doch eher selten, ist der BV Brambauer. Mhm. Vielleicht auch, weil sie halt die eine Lühner-Mannschaft sind, die so ein bisschen fernab liegen, aber es hat dann doch eigentlich jeder mitbekommen, dass sie sich Sören Dvorak geholt haben, der schon mal da gespielt hat, für verschiedene Vereine in Lünen gespielt hat, auch Offensivspieler mit einem super linken Abschluss. Ja. Wie so ansatzlos, wahnsinnig torgefährlich. Ich glaube, seine allerbesten Saisons waren jetzt nicht die letzten zuletzt, aber der hat auch schon mal, also es kann auch ein zumindest 30-Tore-Stürmer sein. Muss man natürlich gucken, wie sich das dann alles sortiert jetzt in der mit der größeren Konkurrenzsituation. Aber sie haben einfach mal Philipp Hanke geholt, und der ist zwar Anfang 30, glaube ich, aber der kommt aus der Regionalliga vom 1. FC Bocholt. Aber auf dem steht jetzt halt nicht irgendwie ehemalige Oberligaspieler drauf oder Ex-Profi oder so, sondern der war bis Sommer quasi, also bis Ende der letzten Saison, komplett im Saft in der Regionalliga. Und wir kennen gerne dieses Schlagwort Ex-Profi, aber wir haben immer wieder beobachtet, wenn jemand kommt, der so richtig im Saft ist und vielleicht gar nicht so den ganz großen Namen jetzt in Dortmund hat. Ich habe gleich noch ein Beispiel für, dass das schon nochmal ein Unterschied war. Ich erinnere gerne, haben wir gerade auch in der Redaktion nochmal drüber gesprochen, über das Beispiel im TuS Bövinghausen, in dieser Zeit, als man Großkreuz geholt hat und Dortmund geholt hat, Barış Özbek geholt hat, immer Ex-Profi, 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 und dann den im Vergleich zu diesem Namen relativ unbekannten Miguel Max Schmeling aus der dritten Liga vom SC Fair geholt hat. Ich glaube, aus der laufenden Vorbereitung, also der hat quasi in der dritten Liga-Taktik trainiert, kam nach Bövinghausen. Und der war, was so Fitness, Athletik und so angeht, einfach nochmal eine ganze Klasse besser. Und das hast du dann doll gemerkt. Der Name war ein bisschen kleiner. So war Hanke, der auch dann oft so Außenverteidiger, Schienenspieler gespielt hat und der wahrscheinlich mit Rambo offensiver dann agieren wird. Der hat dann vielleicht gerade gar nicht so den Namen wie Karatscha oder Kimas Hamza oder so, weil die in den letzten Jahren schon in dieser Liga für Furore gesorgt haben. Aber das kann natürlich auch einer sein, der um die Torjägerkanone mitballert. Ne? Und davon wird ein Sören Dvorak drumherum, daneben oder dahinter oder wie auch immer, auch profitieren. Und dann bist du nämlich wieder in diesem Bereich, okay, wenn die beiden schaffen, sehr, sehr viele Tore zu erzielen, dann garantiert dir das wieder eine gewisse Position. Jetzt ist der BV Brom auch ein Verein mit einem guten Umfeld, da ist was los, da unterstützt man sich gegenseitig, also fantechnisch werden sie, glaube ich, nicht die schlechtesten sein in der Liga. Ja. Und da bist du dann natürlich wieder in so einem Bereich der Dynamik, also du bist da vielleicht auch abhängig davon, dass da die richtigen Dinge am richtigen Spieltag passieren, aber dann glaube ich auch, dass die, und enger will ich es auch gar nicht formulieren, aber auch bis zum Ende mitmischen können, zumindest um Platz 3.
Plus, sie haben natürlich die coole Geschichte irgendwie, die sie selber schreiben können als einziger nicht-Dortmunder Verein in dieser Liga, die von Anfang an von allen eigentlich nur Dortmund-Liga genannt wird. Mhm. Dann als dieses eine Team, das aus Lünen kommt, hier irgendwie alle so richtig zu ärgern. Also ich will jetzt nicht den BV Brombo und den Lüner SV in einen Topf werfen. Ich glaube, da haben wir keine Freunde mit, aber ich erinnere gerne an die Hallenstadtmeisterschaft hier in Dortmund mit Beteiligung des LSV. Was gibt es Schöneres als Motivation, als hier in dieser Stadt, die sich auch gerne so Fußballstadt nennt, alle einmal zu ärgern? Und
ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist noch da, dass der Lüner SV damals natürlich echt Ablehnung erfahren.
Ja.
So kann man, glaube ich, sagen, das ist nicht der Verein in den Dortmund mit dem allerbesten Ruf, sondern bei der ersten Teilnahme in der Lüner Vereine bei der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft ausgerechnet die weit kam, da ist natürlich dann Reibung entstanden. Ich glaube, gegen den BV Braunau hat jetzt erstmal keiner was in der Dortmund-Liga gesagt. Jetzt glaube ich, also ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, so ja, Dortmund-Liga wäre nur, wenn nur 18 Dortmunder Mannschaften sind und brauchen wir eine Lösung, dass die nicht mitmachen oder so. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also es man kann sich so seine Storyline, das BV Braun mal so ein bisschen auch stricken. Und so ein Wir gegen die-Ding, das motiviert dich und kann dich dann auch durch, wenn du schon eine gewisse Dynamik, gewisse Entwicklung lostrittst, dann auch durch entscheidende Phasen natürlich tragen. Insgesamt sind sie natürlich ein bisschen grob in die Kategorie einzuordnen, wie viele andere Mannschaften, denen so das Potenzial für ganz oben scheinen wird. Wir haben jetzt über einige davon gesprochen, einige noch nicht. Ich denke an Blau-Weiß Huckade, der TuS Körne wurde genannt, Rot-Weiß Barob, SV Körne, Sport von der Sölderholz. Teilweise gibt es sogar Stimmen, die sagen, man muss die Aufsteiger TuS Evin-Lindenhorst und FC Sandschak im Blick behalten. Wer von denen glaubst du, also das sind halt diese ominösen Mannschaften sozusagen, über die wir noch nicht namentlich gesprochen haben, die halt diese große Gruppe bildender Mannschaften, wo man sagt, hey, die können es, wenn alles gut läuft, schaffen, aber vielleicht auch nicht, aber trotzdem können sie jeder kann da jeden schlagen aus diesem Pulk. Wer glaubst du, wird da die Erwartung nicht erfüllen? Wer wird so ein bisschen abfallen gegenüber der Erwartung, die man jetzt gerade hatte? Man kann auch noch die Dorsfelder Szene natürlich mit reinnehmen, die hatte ich jetzt gar nicht genannt.
Von denen du jetzt genannt hast, würde ich am ehesten bei Rot-Weiß Barob, glaube ich, hängen bleiben. Ich weiß nicht mehr, es gab ganz, ganz viele Wechsel Richtung Schwerte, die am Ende dann doch keine Wechsel wurden.
Ja, man hat ein bisschen die Übersicht verloren, da wurde einiges Stück für Stück
dann genau, da waren nämlich gemacht. Auch dann wirklich richtig, richtig gute Baropa dabei. Hätte ich jetzt in der Vorbereitung vielleicht einmal nochmal nachschauen müssen, wer jetzt eigentlich da geblieben ist und wer nicht. Wir haben auch einen Trainerwechsel, Dominik Grob ist nicht mehr Trainer in Barob. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es Barob in diesem Jahr nicht schafft unter die ersten 6, 7. Ist eigentlich ähnlich wie Rot-Weiß Germania, war in den letzten Jahren immer eine total stabile Mannschaft.
Auf jeden Fall.
In der A1
kam fast alle dieser Teams, ne?
Immer unter die ersten 5. Hat einmal die Aufstiegsrelegation gespielt vor 2 oder 3 Jahren. Ich glaube, vor 3 Jahren. Mein Eindruck ist einfach, ohne dass ich es jetzt wirklich klar belegen könnte, dass Barob den Erwartungen nicht gerecht wird und dann irgendwo Platz 6 oder tiefer.
Vielleicht haben sie auch gar nicht so hohe Erwartungen. Vielleicht ist es dann eher ein Übergangsjahr, sich wieder finden. Ja. So und mit dem neuen Trainer ein Stück weit erstmal, ja, wahrscheinlich sind sie gut genug, um sich keine ganz großen Sorgen machen zu müssen. Ja. Und dann ist ja auch schon viel gewonnen. Wobei natürlich, also wenn es viele Absteiger gibt aus der Bezirksliga, können, glaube ich, bis zu 5 absteigen aus der Dortmund-Liga. Dann bist du natürlich im Bereich, wo auch von diesen Mannschaften, wo man sagt, du könnt alle theoretisch mal nach oben blicken, dass es dann vielleicht einer, zwei gibt, die dann auch mal nach unten blicken müssen, ja, zwischenzeitlich. Das könnte im Worst Case natürlich auch passieren. Wie siehst du den SV Körne nach dem Abgang von Thomas Rutschinskas, dem Topstürmer? Jetzt sind sie ja eigentlich so eine super Saison gespielt, waren auch lange, hatten immer weniger Spieler als Hürde, waren aber relativ lange eigentlich in der Pole Position, noch Zweiter werden zu können, wenn sie die gewonnen hätten. Wie sind die einzuordnen? Das ist ja auch eine Mannschaft, die eigentlich mit relativ wenig Fluktuation auch eine relativ große Bandbreite an Positionen so zuletzt hatte. Also das hat sich ja gar nicht so viel verändert im Vergleich zu Saisons, die deutlich trister verlaufen sind.
Ich glaube nicht, dass wir irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ich glaube nicht, dass sie, ich habe ja vorhin gesagt, ich würde den engen Favoritenkreis vielleicht auf 5 Mannschaften reduzieren. Da werden sie nicht dabei sein. Können aber, wenn es gut läuft, überraschen, weil sie so stabil sind. Ich glaube nicht, dass der Abgang von Oczinskas nicht aufzufangen ist für Körne. Es ist jetzt nicht so, dass er einer dieser von uns gerade schon mehrfach
war nicht die Lebensversicherung,
Betitung, irgendwie so 35 Tore-Stürmer gewesen ist oder so, hat immer die meisten Tore geschossen, aber nie so, dass Körne ohne ihn völlig aufgeschmissen wäre. Deswegen glaube ich auch, so mit Viktor Pusch als Trainer haben sie auch jemanden, der das schon eine Weile macht und auch da, ähnlich wie bei Germania, finde ich, ist das Kollektiv einfach ganz, ganz ordentlich und wird dann am Ende zumindest dafür sorgen, dass Körne in der oberen Tabellenhälfte landet.
Ein Thema habe ich noch mitgebracht. Wir haben so ein bisschen die Folge der Ballermänner heute. Wir haben über Kimas Hamza gesprochen, über Emre Karaca, Philipp Hanke, Sören Dvorak. Man darf noch mindestens mal in den Top schmeißen, also jetzt ohne Anspruch Vollständigkeit. Marvin König und Justin Nordberg von den Sportfreunden Sölderholz, Conor O'Reilly von Barob. Wer glaubst du, holt sich am Ende die Torjägerkanone? Könnte ja auch so ein bisschen eine Geschichte sein, weil da sind schon Jungs, die haben echt schon brutal viele Tore geschossen in den letzten Jahren.
Okay, ich mache es mir nicht einfach und nehme nicht Kimas Hamza. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kimas Hamza und Emre Karaca sich das halt sehr gerecht aufteilen und dann beide nicht ganz an der Spitze landen. Mein Sportfreund Sölderholz kommen auch mehrere in Frage. Für viele wahrscheinlich, die sich jetzt noch nicht intensiv mit den A-Ligen beschäftigt haben, gehört Jace Kunze bei Sölderholz auch noch dazu. Hat 20 Tore geschossen letzte Saison in seinem
war sogar vor den beiden.
Ersten Seniorenjahr. Ja, also vielleicht hat Sölderholz sogar eine der besten Offensiven mit den drei Spielern. Also ich glaube, da ist auch schon ganz, ganz viel Qualität drin. Aber auch da ist derselbe Punkt wie bei Özbeklei. Nehmen sie sich vielleicht die Tore gegenseitig ein bisschen weg. Jetzt muss ich gucken, wo ich mit meiner Argumentation hinkomme.
Also nur Connor von der Aufgenommen, aber nur Connor Reidy ist quasi kein Doppelpack hier, sozusagen von den genannten. Vielleicht machst du es jetzt einfach und sagst, weil der keinen kongenialen Partner hat, holt sich der Barropper das Ding.
Ja, ich komme noch mal kurz im Kopf die Teams durch, die ganz oben landen könnten oder vermutlich
werden. Bei Germania fehlt es, glaube ich, schwer, einen rauszubringen.
Auch bei Rot-Weiß Germania gibt es keinen so wirklich, der hervorsticht bei den zweiten Mannschaften nicht. Sanchak hat nicht den einen, der
da war's auch
wahnsinnig viele Tore verteilt. Schießt. Jetzt stehe ich da.
Lukas Blauschek könnte man noch in... Aber der hat natürlich auch eine super starke Konkurrenz. Aber der hat am Ende der Saison auf jeden Fall
Ich mache was Ungewöhnliches. Ich nehme einen Spieler vom TuS Ewing Lindenhorst. Ich nehme Gökhan Uca. Der kam vom TuS Hannibal und hat in der Vorbereitung jetzt, glaube ich, in dem Spiel im Schnitt 3 Tore geschossen. Ist, glaube ich, so der Königstransfer vom TuS Ewing. Der schießt seine 42 Tore.
Mein Fußballromantiker Herz blutet, weil du beim TuS Ewing dich nicht für Murat Büyükdere entschieden hast.
Ja, ich glaube, Büyük ist jetzt in einem Alter, wo er selten 90 Minuten spielen wird.
Braucht er nicht.
Braucht er auch nicht, aber dann reicht es im Schnitt für 1,5 Tore pro Spiel und das ist wahrscheinlich nicht die Spitze in dieser sehr, sehr guten Liga.
Wir werden in einem Jahr, ein bisschen weniger in einem Jahr draufschauen und gucken, was von den Prognosen eingetreten ist oder eben auch nicht. Ich glaube, das ist nicht das Einzige, was wir an Meinung, an Einschätzungen vorbereitet haben. Ihr werdet auch noch unsere Redaktionstipps zu Meister bzw. Aufsteigern, zu Hot Takes, zu Überraschungen lesen in den kommenden Tagen und Stunden. Wie gesagt, vielleicht ist auch schon was dann erschienen, wenn ihr diesen Podcast seht oder hört. Oh, uns bleibt nicht mehr viel übrig. Ich glaube, das Feld ist bestellt für Freitag. Ja. Wie gesagt, wann geht's los? 19 Uhr.
19 Uhr.
19 Uhr. TV Brechen in TuS Ewing Lindenhorst. Das Eröffnungsspiel der Medical for You Kreisliga A Dortmund bei uns bei den Rundnachrichten auf www.rn.de/sporttv mit Jarek Sprenger am Mikrofon. Ben Duvenbeck wird das Ganze vor Ort moderieren als Feed Reporter. Wir sagen danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wie gesagt, alles rund um die Medical for You Kreisliga A Dortmund findet ihr bei uns bei den Rundnachrichten. Vielen Dank, bis dahin und ciao.
Vierte Halbzeit.